NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute mit diesen Themen. Von Angesicht zu Angesicht. Papst Franziskus kommt mit russisch-orthodoxen Patriarchen zusammen. Hören Sie dazu ein Gespräch mit dem Ökumene-Experten Johannes Oeldemann. Außerdem von tiefer Verunsicherung, die schwierige Seelsorge für Russlanddeutsche. Vom Leben unter Generalverdacht, muslimische Flüchtlinge und die Folgen der Silvesternacht. Und von Werten, Tugenden und Eliten, was bieten katholische Schulen im Norden? Im Studio begrüßt sie Andrea Schwietzer. Die Meldung kam überraschend. Vorgestern gaben der Vatikan und das Moskauer Patriarchat eine gemeinsame Presseerklärung heraus. Bereits am kommenden Freitag werden sich Papst Franziskus und der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill I. zu einem mehrstündigen Gespräch treffen. Die Begegnung auf Kuba wird historischer Art sein, denn es ist das erste Zusammentreffen überhaupt der Oberhäupter dieser beiden Kirchen. In den 1990er Jahren waren mehrere Bemühungen um ein solches Treffen gescheitert. Als Gründe galten insbesondere Spannungen zwischen den Kirchen um die mit Rom unierten Katholiken in der Ukraine. Johannes Oeldemann ist Direktor am Johann-Adam-Müller-Institut für Ökumenik in Paderborn. Herr Oeldemann, vor wenigen Tagen sagte der Außenamtsleiter des Moskauer Patriarchats, Metropolit Hilarion, dass ein Treffen zwischen den Kirchenoberhäuptern noch nicht möglich sei. Sie sind Berater und Delegierter der Deutschen Bischofskonferenz für die theologischen Gespräche mit dem Moskauer Patriarchat. Kam diese Meldung eines Treffens von Papst und Patriarch für Sie ebenfalls überraschend?
Ja, das war durchaus überraschend, als ich die Meldung am Freitag wahrgenommen habe. Denn die Vorzeichen standen nicht unbedingt darauf, dass es in nächster Zeit zu einem Treffen kommen wird. Allerdings war schon klar, dass man eine Gelegenheit suchen würde für eine Begegnung zwischen Patriarch und dem Papst. Das konnte man daran absehen, dass Metropolit Hilarion allein im Jahr 2015 viermal in Rom war und zweimal sich mit dem Papst persönlich getroffen hat. Also Bemühungen, da Gesprächsfäden aufzubauen und zu sondieren, ob und wie so ein Treffen möglich war, gab es durchaus schon in letzter Zeit.
Was ist denn aus Ihrer Sicht das Bemerkenswerte an dem bevorstehenden Treffen?
Das Bemerkenswerte ist, dass man sich sozusagen trotz der nach wie vor ja bestehenden Spannungen zwischen Orthodoxen und Unierten in der Ukraine dazu entschlossen hat, jetzt dieses Treffen stattfinden zu lassen. Aus meiner Sicht gibt es dafür mehrere Gründe. Der eine Grund ist ein ganz pragmatischer, dass es sozusagen eine Möglichkeit gibt, sich zu treffen auf neutralem Boden, weil beide, Papst Franziskus und Patriarch Kirill, auf Lateinamerika-Reise sich begeben werden. Der Papst eben nach Mexiko und Patriarch Kirill besucht Kuba, Paraguay und Brasilien, sodass man da einen Ort gefunden hat, wo man sich treffen kann. Der andere Grund, warum man, glaube ich, jetzt diese Bedenken bezüglich der Unierten zurückgestellt hat, ist, dass die Lage der Christen im Nahen und Mittleren Osten ein Problem ist, was beide Kirchenführer umtreibt und wo sie versuchen wollen, dadurch, dass sie ihre Stimme gemeinsam erheben, da ein Signal der Solidarität mit den Christen im Nahen und Mittleren Osten zu setzen und auch gegenüber der Politik zu verdeutlichen, dass dort dringender Handlungsbedarf besteht.
Weil Sie es gerade ansprechen, es wird eine gemeinsame Erklärung unterschrieben, so heißt es zumindest jetzt in der Pressemitteilung. Kann eine solche Erklärung Auswirkungen auf politischer Ebene haben, etwa was die diplomatischen Verhandlungen mit Syrien betrifft?
Ich glaube schon, dass es Auswirkungen haben kann, denn die Stimme des Papstes ist eine Stimme, die in der Weltpolitik gehört wird und auch die Stimme des Patriarchen von Moskau hat zumindest in Moskau großes Gewicht. Und da es jetzt auch eine Frage ist, wie denn die westlichen Mächte und Russland zusammenfinden, um eine gemeinsame Linie in der Politik gegenüber Syrien zu finden, ist das, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Dass es da durchaus Einflussmöglichkeiten gibt, hat meines Erachtens vor einiger Zeit der Aufruf des Papstes an den G8-Gipfel gezeigt, der auch entsprechende Konsequenzen hatte. Und von daher halte ich es durchaus für wichtig, dass man hier ein gemeinsames Signal von kirchlicher Seite setzt.
Bevor diese gemeinsame Erklärung unterschrieben wird, werden die beiden Kirchenoberhäupter 4 Stunden Zeit haben, miteinander zu sprechen. Was denken Sie, worum wird es in diesen Gesprächen gehen?
Es wird sicherlich auch um die zwischenkirchlichen Fragen gehen. Also ich denke schon, dass man über die Situation in der Ukraine sprechen wird. Man wird vermutlich sprechen über das bevorstehende panorthodoxe Konzil, was im Juni auf Kreta zusammenkommen wird. Man wird vielleicht auch sprechen über Themen, die auf römischer Seite in jüngster Zeit auf den beiden Bischofssynoden zum Thema Familie gesprochen worden sind. In der Ankündigung hieß es, dass eben Fragen von bilateralem Interesse wie auch der internationalen Politik erörtert werden, so dass ich denke, dass beides, sowohl die kirchlichen als auch die aktuellen politischen Themen auf der Tagesordnung stehen werden.
Nun noch einmal zurück zu dieser Überraschung, dass dieses Treffen überhaupt stattfindet, weil ja Außenamtsleiter Hilarion auch sagte, ein Treffen sei erst möglich, wenn die Probleme in den Beziehungen zwischen den beiden Kirchen gelöst seien. Sind denn jetzt alle Probleme wirklich vom Tisch?
Nein, das sind sie nicht. Und Hilarion hat am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz auch nochmal verdeutlicht, dass diese Probleme weiterhin existieren. Er hat aber dann unterstrichen, dass die Bischofssynode des Moskauer Patriarchats, die in der vergangenen Woche in Moskau getagt hat, die Unterstützung für die verfolgten Christen im Nahen und Mittleren Osten zu einer Priorität für das kommende Jahr erhoben hätte und dass dieses Treffen auch in diesem Zusammenhang zu betrachten sei. Und vielleicht ist das auch nochmal der Grund, dass man sich sozusagen von der Bischofssynode grünes Licht für ein solches Treffen hat geben lassen können. Am 2. 3. Februar hat die in Moskau getagt, dass es eben jetzt dann wirklich kurzfristig bekannt gegeben wurde und am kommenden Freitag zustande kommen kann.
Einschätzungen von Johannes Oeldemann, Direktor am Johann Adam Möhler Institut für Ökumenik in Paderborn. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Die Zahl der Protestanten in Deutschland ist auf 22,6 Millionen gesunken. Das geht aus einer Statistik der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Jahr 2014 hervor. Demnach verlor die Evangelische Kirche rund 410.000 Mitglieder. Davon fast zwei Drittel durch Austritte. Allein aus der hannoverschen Landeskirche verabschiedeten sich knapp 30.000 Mitglieder per Austritt. Mit 1,7% überdurchschnittlich hoch lag die Austrittsquote in der Nordkirche. Die Oldenburgische Kirche verlor 5.800 Mitglieder, die Braunschweigische mehr als 8.800. Die evangelisch-reformierte Kirche mit Sitz in Leer, die in Niedersachsen einen Schwerpunkt hat, zählt noch knapp 179.000 Mitglieder, ein Rückgang um 2.600. Grund für die Austrittswelle sei die neue Regelung beim Einzug der Kirchensteuer auf Kapitalerträge gewesen, hieß es. Damit haben beide großen Kirchen in Deutschland mehr Mitglieder verloren als in den Jahren zuvor. Die katholische Kirche hatte schon vor einem halben Jahr einen Rückgang von 230.000 Gläubigen für 2014 gemeldet. Kirchen-, Wohlfahrts- und Menschenrechtsorganisationen haben das von der Regierung beschlossene Asylpaket 2 scharf kritisiert. Den Nachzug von Ehegatten und Kindern zu Bürgerkriegsflüchtlingen in Deutschland für 2 Jahre auszusetzen, sei das falsche Mittel, um die Herausforderungen der Flüchtlingspolitik zu bewältigen, erklärte der Generalsekretär des katholischen Caritasverbandes Georg Krämer. Es bestehe die Gefahr, dass sich noch mehr Frauen und Kinder auf lebensgefährliche Fluchtwege begäben. Diakoniepräsident Ulrich Lilie rechnete vor, weit mehr als die Hälfte aller Geflüchteten werde als schutzbedürftig anerkannt. Die ganze gesellschaftliche Kraft solle sich daher auf die Integrationsherausforderungen und nicht auf publikumswirksame, aber wirkungslose Sanktionierungen und verschärfte Abschiebungen konzentrieren. Das Europaparlament hat die Gräueltaten des sogenannten Islamischen Staates an religiösen Minderheiten verurteilt und als Völkermord bezeichnet. Das Parlament zeigte sich extrem besorgt über die Versuche der Terroristen, Christen, Jesiden, Turkmenen, Schiiten, Schabak, Sabier, Kakai und Sunniten, die nicht mit ihrer Auslegung des Islam einverstanden seien, in den von ihr beherrschten Gebieten zu vernichten. Die EU-Bischofskommission Comecé begrüßte die Entscheidung des Europaparlaments. Die Resolution sei ein bedeutender Schritt nach vorn, um Maßnahmen zur Verhinderung des einsetzenden Völkermordes gegen Christen und andere Minderheiten zu erleichtern, hieß es seitens der Kommissar. Am kommenden Mittwoch, dem Aschermittwoch am 10. Februar, beginnt die rund 40-tägige Fasten- oder Passionszeit vor Ostern. Der Verzicht auf Speisen und Getränke wie Fleisch und Wein oder auch auf den Fernsehkonsum gilt als Symbol der Buße und der spirituellen Erneuerung.
Soweit die Meldungen. Es waren Demonstrationen, die für Irritationen gesorgt haben. Russlanddeutsche gingen auf die Straße, zeigten öffentlich ihren Unmut gegenüber der deutschen Polizei, der Justiz, der Presse. Auslöser war eine angebliche Vergewaltigung eines jungen Mädchens aus ihren Reihen. Die Demonstrationen richteten sich in etlichen Städten aber auch gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge. Was treibt einen Teil der Russlanddeutschen dazu an? Die meisten von ihnen sind Protestanten, viele gelten als besonders fromm, sind seit Jahren gut integriert. Und dennoch scheinen sie verunsichert, hat Michael Hollenbach erfahren.
Wie hier in Osnabrück demonstrierten viele Russlanddeutsche gegen die angebliche Vertuschung einer vermeintlichen Vergewaltigung eines jungen Mädchens. Später stellte sich heraus, dass das Mädchen bei Freunden übernachtet hatte. Ein weiterer Protestpunkt, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.
Die Gruppe der Russlanddeutschen ist eine Gruppe, die eher mit Lebensunsicherheit lebt. Und Menschen, die unsicher in ihrem Leben sind, rufen eher nach äußerer Sicherheit.
Sabine Arnold leitet in Nürnberg die Evangelische Sinnstiftung, ein bundesweit einmaliges Projekt, das sich auf die Seelsorge für Russlanddeutsche konzentriert.
Ein großer Faktor dieser Verunsicherung ist natürlich die Migration. Und die eigene Migration ist ja erlebt worden als ein Herausreißen aus Bekannten, aus heimischen Strukturen. Nun haben wir aber in Deutschland diese Zuwandererwelle nicht besonders mit Beachtung gewürdigt.
Und Reinhard Schott, der Vorsitzende der Konferenz für Aussiedlerseelsorge in der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD, ergänzt:
Da sind Leute gekommen, die gedacht haben, sie können hier ihre Identität finden und entfalten. Und jetzt, wo sie selber sich noch nicht mit dieser Identität zurechtgefunden haben an vielen Stellen, sondern erst auf diesem langen Weg der eigenen Identitätsfindung sind, jetzt kommt wieder was Fremdes, was Neues dazu, das verunsichert und macht auch Angst.
Mehr als 4 Millionen Russlanddeutsche leben hierzulande. Die meisten kamen in den 80er und 90er Jahren. Viele von ihnen bemängeln, dass sie, die sie doch deutsche Wurzeln hätten, schlechter behandelt worden seien als heute die muslimischen Flüchtlinge. Die Seelsorgerin Sabine Arnold:
Sie erleben jetzt, aktuell, dass sich um die Flüchtlinge, die jetzt seit dem letzten Sommer zu uns kommen, viel mehr gekümmert wird, dass Konzepte entwickelt werden, wie sie in den Arbeitsmarkt integriert werden können, wie sie Sprache schnell erlernen können. Das alles haben viele Russlanddeutsche so nicht hier erleben dürfen.
Artjon Daschin-Kiesler kam mit knapp 16 Jahren aus Kasachstan nach Deutschland. Der heute 33-Jährige hat nicht an den Demonstrationen teilgenommen, aber er kann die Sorgen vieler Russlanddeutscher nachvollziehen.
Man weiß nicht, was mit den Ankommenden hier passiert. Sie kennen das aus unterschiedlichen Großstädten, dass man viele einfach in irgendwelche Vierteln gesteckt hat, weil man sieht, dass in Frankreich ist, am Rande der Städte. Und das darf nicht passieren. Und ich glaube, davor hat man Angst, dass es hier zu den gleichen Situationen kommen könnte. Wenn die Politik jemanden einlädt, aber sich vielleicht nicht ausreichend um die Integration kümmert, da ist die Besorgnis groß einfach.
Artjom Daschin-Kiesler betont, dass nur eine kleine Minderheit der Russlanddeutschen auf die Straße gegangen sei. Aber die Flüchtlingspolitik wird in seinem Freundeskreis sehr kontrovers diskutiert.
Man kann 50-50 teilen. Man kann sich wirklich mit besten Freunden zerstreiten über das Thema.
Die meisten der Russlanddeutschen, auch wenn sie gut integriert sind, wie der Produktdesigner Artjom Daschin-Kiesler, fühlen sich oft zerrissen. Der junge Mann aus Hannover besucht sonntags in einer evangelischen Gemeinde eine Bibelstunde, zu der nur Russlanddeutsche kommen. Und die Verbindung in die alte Heimat sei noch stark, meint er. Mehr als 90% seiner Landsleute würden regelmäßig russisches Fernsehen schauen. Er selbst trauere manchmal seiner Kindheit in Kasachstan nach.
Ich kann an mir selbst sagen, es geht mir gut. Ich habe versucht, hier was zu erreichen. Ich bin dankbar diesem Land. Trotzdem hat man ein gewisses Kindheitserlebnis vielleicht. Man hat das Gefühl gehabt, früher die Menschen waren näher zueinander. Hier ist mehr Individualisten. Ich glaube, genau das macht einen unzufrieden.
Die Integration sei auf halbem Weg ins Stocken geraten, sagt Sabine Arnold. Die Bundesregierung habe vor 20 Jahren die Mittel für Integrationskurse stark gekürzt. Aber die evangelische Seelsorgerin kritisiert auch ihre Kirche, die EKD.
Wir haben in der Aussiedlerseelsorge in den letzten Jahren erlebt, dass uns die finanziellen Mittel für unsere Arbeit sehr, sehr weit zusammengestrichen worden sind. Das Argument war, es sind ja jetzt alle da. Wir sehen jetzt, das ist ein Kurzschluss. Wir wissen auch aus der interkulturellen Arbeit, aus der Integrationsarbeit, dass Integration immer mehrere Generationen braucht, bis sie wirklich vollzogen ist.
Michael Hollenbach über die Verunsicherung von Russlanddeutschen. Es ist nun mittlerweile ein Monat vergangen, seit die Berichterstattung Fahrt aufgenommen hat über zahlreiche Flüchtlinge, die in der Silvesternacht Frauen sexuell belästigt und bestohlen haben. Viele Muslime und Asylbewerber haben die Vorkommnisse von Köln und Hamburg jedoch auch scharf verurteilt. Aber haben die Vorfälle zum Beispiel das Verhältnis zwischen muslimischen und nichtmuslimischen Jugendlichen belastet? Stefanie Groth ist dieser Frage in Hamburg nachgegangen.
Sportstunde für Schüler der Berufsschule für Handel und Verwaltung in Hamburg. Die Bewegung ist den 12 Jungs heute eine mehr als willkommene Ablenkung. Es gibt Zeugnisse.
Ich bin sehr aufgeregt, weil das ist das erste Mal in Deutschland, ich ein Zeugnis bekomme.
Bei mir ist auch okay, aber mein Mathe ist ein bisschen schlecht. Ich habe Angst wegen Mathe, ja.
Sie sind eine besondere Klasse. Diese Jungs sind alle sehr weit weg von ihrer Heimat, geflohen aus Somalia, Marokko, Afghanistan, Gambia. Sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, von denen es mittlerweile ca. 60.000 in Deutschland gibt.
Ich habe schon gesehen, 3 Städte in Deutschland. Ich glaube, in Hamburg ist besser bei mir. Nette Menschen. Ich habe auch so viele Freunde gefunden. Ich spiele mit einem großen Verein, ETV. Da gibt es so viele deutsche und türkische Leute und sie sind ganz, ganz nett.
Die Jungs leben seit knapp einem Jahr in Hamburg. Ihre Namen sollen auf Wunsch der Schulleitung nicht genannt werden. Sie fühlen sich wohl hier. Doch seit den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht hat sich etwas verändert.
Ich war sehr traurig, sehr. Und ich dachte, warum dieser Mensch macht so.
Das ist wirklich peinlich, dass die haben das gebaut. Wissen Sie was, wenn ich gehe in der U-Bahn und S-Bahn. Vor einer Woche, ich habe nicht gesetzt, wenn ein Deutsches in den Platz und ich sitze nicht. Das ist peinlich und ich hatte Angst.
Ich habe schon mal getroffen, 5 Jungs aus Deutschland. Die hatten mir gesagt, komm Nigger oder so. Ich habe gesagt, was los mit dir oder so. Er hat Bierflaschen geworfen, aber nicht getroffen.
Entsetzen steht ihnen bei diesem Thema ins Gesicht geschrieben. Sie verstehen nicht, wieso Menschen so etwas tun. Sie verstehen aber auch nicht, wieso die Öffentlichkeit ihren Glauben, den Islam, für die Fehltritte dieser Männer verantwortlich macht.
Ich glaube, wir müssen nicht hier Islam und Muslime Leute nennen. Es ist egal, ob er Muslim oder Christ. Die Menschen haben schlechte Ideen.
Überall gibt es gute Leute und schlechte Leute. Islam auch hat gute Leute und schlechte Leute.
Ich werde sehr traurig, sehr, sehr traurig. Vielleicht Deutschland macht ein neues Gesetz gegen Flüchtlinge. Natürlich, ich habe Angst.
Angst davor, dass die Taten einzelner Krimineller mit Migrationshintergrund nun auch auf sie, auf alle Geflüchteten zurückfallen. Keine unberechtigte Sorge, heißt es in der türkischen Gemeinde Hamburg. Hier engagiert man sich vielfältig für Geflüchtete, bietet ihnen Sprachkurse, Ausflüge, Beratung. Und spürt deutlich, dass sich die Stimmung geändert hat.
Gerade mit Ehrenamtlichen, mit denen wir auch gut immer bislang kooperiert, gesprochen haben, die sich jetzt rausgezogen haben auch aus der Arbeit nach Köln, aber auch vor allem nach Frankreich und auch klar gesagt haben, nee.
Charlotte Nenzer ist Projektleiterin, hat selbst polnische Wurzeln. Mit 22 konvertierte sie zum Islam. Die junge Frau spürt die wachsende Ablehnung gegenüber ihrer Religion nicht nur beruflich. Auch privat stehe man als Muslim permanent unter Generalverdacht.
In den letzten Jahren, jetzt nicht nur seit Köln, wird es immer verstärkt. Dass man sich rechtfertigen muss für viele Dinge. Und es fehlt mittlerweile der Respekt, dass man einfach sagt, das ist eine Religion, das hat nicht immer etwas damit zu tun, was ein einzelner Mensch getan hat. Das sind gesellschaftliche Probleme und so müssen sie auch behandelt werden.
Vorfälle wie in Köln oder Hamburg haben nichts damit zu tun, dass Geflüchtete krimineller wären. Sie sind es nicht, betont die Sonderkommission Asyl in Braunschweig. Die Täter lebten seit Jahren in Deutschland. Es zeigten sich vielmehr die politischen Versäumnisse der Vergangenheit. Fatal, wenn Ehrenamtliche sich nun nicht mehr engagieren. In der Berufsschule gibt es endlich Zeugnisse. Auch wenn es in Mathe noch besser laufen muss, die Noten der geflüchteten Jugendlichen können sich sehen lassen. Schlechter als 2 bis 3 steht hier keiner.
Ich kann hier und ich darf hier zur Schule gehen. Und ich möchte auch, wenn ich groß bin und ich habe etwas gelernt, dann ich möchte auch andere Leute helfen. Wenn ich bekomme etwas, dann ich möchte auch zurückgeben.
Stefanie Groth berichtete.
Nach der Zeugnisausgabe hat in den norddeutschen Schulen nun das zweite Halbjahr begonnen. Wer derzeit in die vierte Klasse der Grundschule geht, für die oder den stellt sich nach den Sommerferien die Frage, was für eine weiterführende Schule soll es denn sein? Eine Frage, die Eltern meist mehr beschäftigt als ihre Sprösslinge. Auf großes Interesse stoßen seit Jahren vor allem die konfessionellen Schulen, die oft mehr Bewerber als Plätze haben. Was bietet aber zum Beispiel eine katholische Schule mehr als eine staatliche Bildungseinrichtung? Spielt das Image eine Rolle, das Schulprofil oder vielleicht auch eine homogenere Sozialstruktur? Hedwig Ahrens berichtet.
Unterrichtsbeginn an der Marienschule in Lingen. In der 9. Klasse trägt Leon Bill ein Gebet vor.
Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes.
Auch in den anderen Klassen der katholischen Oberschule wird gebetet. Jeder Schüler kommt an die Reihe.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ja, man weiß, dass Gott mit einem ist und hilft einem in der Schule.
Das Ritual soll die Schüler daran erinnern, dass sie an einer katholischen Schule lernen. Die maximale Klassengröße liegt bei 22 Kindern. Um die Probleme an der Schule kümmern sich zwei Beratungslehrer, eine Schulsozialarbeiterin und zwei Mitarbeiter im freiwilligen sozialen Jahr. Fast schon paradiesische Zustände. Es sei das Ringen um den Einzelnen, das seine Schule so besonders mache, glaubt Schulleiter Marco Wittstruck.
Es ist auf jeden Fall ein Geist der echten Mitmenschlichkeit. Wir nehmen uns unglaublich viel Zeit, mit den Kindern zu sprechen, mit den Eltern zu sprechen und immer wieder neue Wege aufzuzeichnen, vor allen Dingen dann, wenn es mal nicht so gut läuft an der Schule.
Im Bistum Osnabrück gibt es insgesamt 17 Schulen in Trägerschaft der katholischen Schulstiftung und 9 Ordensschulen. Die Nachfrage seitens der Eltern ist größer als das Angebot. Auch an der Marienschule muss etwa jedem 10. Schulbewerber abgesagt werden. Das Interesse ist groß, auch die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche hätten daran nichts geändert. Selbst Eltern ohne feste Bindung zur Kirche melden ihre Kinder dort an. An Gymnasien zahlen sie 45 Euro Schulgeld im Monat. Der Anteil nicht-katholischer Kinder darf allerdings nicht mehr als 30% betragen. Sie zu missionieren sei aber nicht das Ziel, betont Verburg.
Was unsere Schulen sein sollen, sind Orte, an denen die Frage nach Gott wachgehalten werden. Und das ist nicht eine Frage, die von Religion oder gar Konfession abhängig ist. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass wir die 3-Religionen-Grundschule in Osnabrück machen, zusammen mit der jüdischen Gemeinde und islamischen Verbänden. Diese Schulen haben auch eine wichtige Funktion zu zeigen, wie kann in unserer religiös pluralen Welt das Miteinander der Religionen auch gelingen.
Während die katholische Schule christliche Werte vermitteln soll, begegnen ihr im Alltag aber auch andere Themen: Drogenmissbrauch, Ausländerfeindlichkeit oder Mobbing. Die Schule sei für ihn ein Fest der Seelsorge, sagt der Jesuit Klaus Mertes. Er leitet das Kolleg St. Blasien.
Eine Kirche, die nicht lehrt, lernt nicht. Oder eine Kirche, die Lehren immer nur versteht als Predigen, aber nicht auch als einen Prozess, der dialogisch ist, wird klein, verliert den Kontakt zu den Fragen der Menschen. Und wenn die Kirche sich entscheidet, nicht mehr zu lernen, weil sie nicht mehr in die Schule geht, dann begeht sie eine Art von intellektuellem oder kulturellem Suizid.
Die Kirche profitiert demnach von ihren Schulen. Die Gesellschaft könne aber auf sie auch verzichten, urteilt der Berliner Erziehungswissenschaftler Heinz-Elmar Tenort.
Nur die katholische Kirche und das katholische Milieu braucht katholische Schulen. Gesellschaften und Staaten wie unseren brauchen katholische Schulen an sich nicht. Weil unsere Schulen, die wir haben, öffentliche, staatliche Schulen, alle Aufgaben wahrnehmen, die wir von Schule erwarten. Kenntnisse zu sozialisieren, Wissen zu verallgemeinern, moralische Bildung aufzumachen, den Staatsbürger zu erziehen, Toleranz auszuprägen. Das ist alles im öffentlichen Schulwesen und in den Schulgesetzen enthalten. Die katholischen Schulen haben nichts Eigenes erfunden, was sie als katholische Schulen auszeichnet.
Die hohen Bewerberzahlen spiegeln laut Tenort vor allem das Misstrauen der Eltern wider gegenüber den staatlichen Schulen. Deshalb seien auch private Einrichtungen wie Waldorf- oder Montessori-Schulen stark gefragt. Winfried Verburg von der Schulstiftung Osnabrück weiß, dass sich die katholischen Schulen nicht auf ihrem derzeit guten Ruf ausruhen können, nicht zuletzt wegen sinkender Schülerzahlen und weniger Einnahmen aus der Kirchensteuer.
Auch katholische Schulen werden kleiner werden, aber ich glaube, sie haben eine wichtige Funktion und deswegen bin ich zuversichtlich, dass sie auch bestehen bleiben. Wir sind Angebotsschulen, zu uns muss niemand kommen. Das Einzige, was uns am Leben hält, ist der Elternwille, die Anmeldung.
Ein Beitrag von Hedwig Ahrens. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Einen schönen Sonntag wünscht Andrea Schwietze.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.